Herzlich willkommen im Podcast Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, dem Podcast für gewaltfreies Arbeiten.
In dem Sie aus verschiedenen Perspektiven von spannenden Gästen informiert werden.
Über Sicherheit und Schutz vor körperlicher und verbaler Gewalt.
Wir sind Katharina Höfer
und Jörg Wingerter.
Los geht's!
Gewalt am Arbeitsplatz aus den unterschiedlichsten Perspektiven zu betrachten, ist heute nochmal das Thema im Deep Talk mit nochmal Markus Wittmann, der eine beeindruckende Karriere hinter sich hat, vom Transportunternehmer über Filialleiter bei Rewe, kaufmännischer Vertriebsleiter bei Siemens und hat auch Serviceteams im Ausland aufgebaut und ist einer der erfolgreichsten Coaches inzwischen bei der Leaders Academy. Herzlich willkommen nochmal, Markus Wittmann, für dieses Interview.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unseren intensiven Austausch und ja, von mir aus kann es losgehen.
Ja, lass uns gleich starten. Wir hatten ja schon tatsächlich kurze intensive Tipps, denke ich, geben können und wollen da einfach nochmal in die Tiefe einsteigen. Denn du hast ja in unterschiedlichen Rollen gearbeitet, vom Einzelhandel eben über Siemens bis hin zur Leaders Academy. Was hat sich in deinem Verständnis von Konflikten und Gewalt im Laufe deiner Karriere am stärksten verändert?
Also ich würde sagen, es hat sich sogar grundlegend verändert. Denn früher habe ich Konflikte oft als Störungen gesehen. Heute sehe ich sie als Chancen für Wachstum und Entwicklung. Ich würde sagen, besonders bei meiner Zeit bei der Leaders Academy habe ich erkannt, wie wichtig das ist, Konflikte auch wirklich offen anzusprechen. Also dadurch, dass ich natürlich in die Trainerfunktion, in die Coachfunktion auch gewechselt bin, Ausbildung dazu gemacht habe, hat es nochmal eine andere Dimension angenommen. Und für mich wurde auch immer noch klarer, dass die dahinterliegenden Bedürfnisse ganz, ganz wichtig sind zu verstehen. Gewalt, in welcher Form auch immer sie auftritt, ist nämlich oft Ausdruck so unerkannter und nicht geäußerter Spannungen, die wir so runterschlucken im Alltag. Manchmal sind sie aber auch gar nicht bewusst wahrnehmbar. Und wenn wir lernen, hier mehr auf unseren Körper zu achten, dann haben wir da eine andere Zugangsmöglichkeit. Für mich ist der Schlüssel darin, ein Bewusstsein eben zu schaffen, um diese Dynamiken zu erkennen und damit dann auch zu entwickeln.
Das ist spannend, aber du sagtest eben Dynamiken und Bedürfnisse. Kannst du das vielleicht nochmal ein Stück näher erläutern, wie man darauf dann eben eingehen kann, wiederum eben als Führungskraft tatsächlich auf Bedürfnisse, ohne sich eben, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, vielleicht zu outen, dass man eben alles tut, was der Mitarbeiter möchte?
Ja, natürlich. Dynamiken vielleicht erstmal noch in den Vordergrund gestellt, weil das ja auch Teil deiner Frage war. Dynamiken sind ja so Entwicklungen, die passieren. Und da kann ich entweder die Augen vor verschließen, wenn ich merke, dass zwei Mitarbeitende zum Beispiel immer weniger miteinander in die Interaktion gehen. Das wäre für mich auch eine Dynamik, die sich entwickelt. Und wie gesagt, wegschauen oder hinschauen ist für mich die Frage. Und diese dahinterliegenden Bedürfnisse bedeutet für mich in diesem Beispielfall, mit beiden Mitarbeitenden im Kontakt zu sein, im Gespräch zu sein, in der Fragestellung zu sein, um herauszufinden, nicht nur, was ist das Sachproblem, der ist doof oder die Aufgabe ist doch seine und nicht meine, sondern was liegt dahinter? Liegt dahinter vielleicht eine Überlast bei dem einen oder bei dem anderen? Ist es eine unfaire Behandlung? Ist es eben eine Ungleichheit, die dort zum Vorschein kommt? Oder vielleicht aber auch die Möglichkeit des anderen, sich überhaupt nicht mehr in der Aufgabe profilieren zu können, nach außen hin wirksam zu sein oder gar sogar die Selbstwirksamkeit in Frage gestellt wird. Das wären für mich Bedürfnisse, die es zu erkennen gilt als Führungskraft und nicht nur auf der Sachebene zu agieren, plus minus rechts, links.
Ja, das ist sehr interessant. Wenn ich dir gerade so zuhöre, stelle ich fest, dass vielleicht auch das Thema der Definition der Worte, wie wir sie denn wahrnehmen, vielleicht auch wichtig sein könnte. Also was verstehe ich denn unter einer Dynamik innerhalb eines Gruppenprozesses oder innerhalb eines Gespräches oder und da einfach nochmal kurz die Rückfrage, was bedeutet denn Dynamik für dich eben jetzt im Kontext eben ja der Führung innerhalb eines Gespräches auch? Also zwei Fragen jetzt.
Ja, ich versuche sie mit einer Antwort auch zu beantworten, gerade wenn ich an ein Gespräch denke. Das kann ein 1:1 oder ein 1:N-Gespräch im Team sein. Und gerade in Gesprächen heißt es für mich auch auf das Thema der Interaktion der Personen zu achten. Und wenn ich dort mal ein Stück weit unterscheide nach der verbalen und nonverbalen Interaktion, dann sind diese Dynamiken manchmal auch nur beobachtbare Verhaltensweisen, die noch gar keine Worte erfordern. Das können zum Beispiel so verschränkte Arme sein, die plötzlich entstehen, weil jemand die Körperhaltung dazu einnimmt. Das heißt, in dem Moment fließt zwar kein Wort, kein Angriff, keine Beleidigung, kein Infragestellen, aber allein die Körperhaltung gibt schon eine Dynamik auf. Und hier ein bewusstes Beobachten, und das ist sicherlich nicht immer nur durch die Führungskräfte in der Verantwortung, sondern auch untereinander in der Kommunikation wichtig, darauf einzugehen und diese Dynamiken wahrzunehmen. Natürlich passieren die auch auf der verbalen Ebene, ja? Wenn der Widerspruch, also ich sage immer gerne, dieses Druckverhältnis, Druck und Gegendruck plötzlich entsteht, man kämpft mit Worten um eine Situation und dort diesen Druck herauszunehmen. Jetzt bist du ja Experte, zum Beispiel im Thema der Selbstverteidigung, des fernöstlichen Kampfkunst, diese dann auch aufzunehmen, umzuleiten und in eine andere Perspektive zu bringen, wäre dann schon die Lösung. Wenn ich erkenne, dass dort Dynamiken zum Beispiel des Drucks und Gegendrucks langsam anfangen oder tatsächlich schon sichtbar sind auf der verbalen oder auch nonverbalen Ebene. Und da spreche ich noch nicht von körperlicher Gewalt.
Ja, also oft denken wir bei Gewalt am Arbeitsplatz an körperliche Gewalt. Und das ist tatsächlich auch der Punkt, wo wir dann gerufen werden, weil wir eben mit genau diesen Energien dann und Kräften eines körperlichen Angriffs umgehen kann oder eben auch laute Schreien. Aber was mit subtileren Formen wie passiv-aggressivem Verhalten oder Manipulation, wie ist es denn damit? Wie erkennst du solche Dynamiken und wie gehst du damit um?
Also ich mag da vielleicht auch ein bisschen das Ganze ein bisschen breiter fassen, denn die subtile Gewalt am Arbeitsplatz ist aus meiner Sicht manchmal oder auch oft schwer greifbar, weil sie so unterhalb der Wahrnehmungsschwelle daherkommt, ja. Sie zeigt sich in Verhaltensweisen wie zum Beispiel, du hast schon gesagt, passiv-aggressiven Bemerkungen, aber auch Sarkasmus, so einem gezielten Ignorieren oder vielleicht auch so einer subtilen Manipulation. Und die können ganz schnell eine toxische Arbeitsatmosphäre schaffen, die dann die Produktivität lähmt, aber auch das Wohlbefinden der Mitarbeitenden teilweise sogar massiv beeinträchtigen kann. Das hat mich so nach dem Erkennen ja auch gefragt. Für mich sind das oftmals wiederkehrende Muster. Das heißt, dass sich subtile Gewalt oftmals in Mustern manifestiert, wie zum Beispiel dieser regelmäßigen Ignoranz gegenüber bestimmten Personen in einem Meeting. Also wenn wir ein Thema haben, wo zwei eigentlich miteinander sprechen müssten oder zumindest mal Standpunkte austauschen müssten, aber einer dabei diese Person immer ignoriert, die anderen arbeiten mit, dann darf ich sie rausnehmen. Ich hatte heute ein Training, ganz spannend, wo ich einen der Führungskräfte dann auch gebeten habe, etwas Erarbeitetes darzustellen, aber der hat sich einfach gesagt, nö. Also das ist für mich auch schon eine kleine Form der Ignoranz, in dem Fall der restlichen Mannschaft gegenüber. Es können aber auch abwertende Kommentare hinter verschlossenen Türen sein. Und das ist ja dieses über einen Menschen zu sprechen, vielleicht gar zu lästern sogar, als mit ihm zu sprechen. Und diese Werte wiederkehrenden Muster kennst du mit Sicherheit wie deine Zuhörer auch. Das ist ja nicht nur im Unternehmenskontext so, sondern oftmals auch in Vereinen, aber auch sonstigen Freundschaften über jemanden zu reden. Das würde ich als Muster beschreiben. Ich habe vorhin schon mal über das Thema Körpersprache und Stimmung auch gesprochen, dass diese immer mehr in den Vordergrund gestellt werden darf von uns als Führungskräften, nämlich in dem Bewusstsein, es zu beobachten. Unsichtbare Formen können aber auch sichtbar gemacht werden über Feedback aus dem Team heraus. Also die Dynamik kann ich erkennen, wenn ich mit Mitarbeitenden in vertraulichen Gesprächen ganz bewusst Fragen stelle, wie geht's dir mit dem Team auf einer Skala von 1 bis 10, wie wohl fühlst du dich bei uns im Team? Und wenn dann die Rückmeldung kommt, 3 oder 4, dann darf ich fragen, was bringt dich denn dazu oder was müsste denn anders sein, um auf eine 5 oder 6 zu kommen in der Skalierung? Und dadurch offene Fragen, Feedback einzuholen und sich heranzutasten, wo liegt denn mehr oder weniger der Kern des Übels, um die nächsten Schritte einzuleiten? Und als dritte Erkenntnisform ist für mich das Thema der Selbstreflexion für die Führungskräfte, die ja auch zum Teil Moderatoren sind. Die sollten sich ihre eigenen blinden Flecken ganz bewusst sein. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, so das Thema, bin ich ein Unterteppichkehrer oder bin ich jemanden, der die Konflikte ganz aktiv und bewusst angeht, gerade meine eigenen. Das wäre schon etwas, meine eigenen blinden Flecken zu erkennen. Manchmal tragen unbewusste Vorurteile oder Kommunikationsstille schon zur Eskalation bei. Das wäre dann ein weiterer blinder Fleck, den ich beobachten, bearbeiten und dann auch lösen kann. Dazu brauche ich manchmal meine eigenen Mitarbeitenden. Oder wenn ich sage, da ist die Welle, die Distanz zu groß, dann darf ich in der Gruppe der gleichrangigen Führungskräfte vielleicht mal eine vertraute Person fragen, gib mir doch mal ein Feedback, damit ich mich selbst lerne, besser zu reflektieren. Und so kann ich Dynamiken erkennen, um diese unsichtbaren Formen der Gewalt auch ja, greifbarer zu machen und ihnen leichter entgegenzustehen. Vielleicht noch, bevor du die Frage stellst, ich habe mir noch gerade so kommt in meinen Kopf, wie ich damit umgehe. Wäre das so deine nächste Frage oder
Ja,
soll ich
gerne.
einfach?
Also, ja, also passt auf jeden Fall rein direkt.
Ja,
Ja.
sehr schön. Also auch da heißt für mich Bewusstsein schaffen. Also wenn ich gerade meine Trainings denke, die ich mit Führungskräften durchführe, im Wesentlichen Teamleiter, Führungskräfte, teilweise Geschäftsführende, dann thematisiere ich zunächst erstmal, was subtile Gewalt über die Körpersprache bedeutet und wie sie sich zeigt. Ganz klassische Praxisbeispiele. Wir gehen in eine 1-zu-1-Situation. Einer erzählt über eine Urlaubssituation und der andere zeigt bewusst ignorierendes Verhalten. Und dann das 2 Minuten auszuhalten, ist verdammt schwierig. Aber es wird bewusst, es wird klar, es wird erlebbar und damit für die Führungskräfte sowohl in der ignorierenden Form, was ihnen teilweise schwerfällt. Manche erkennen sich da aber auch hin und wieder dann selbst. Das ist das Thema der Selbstreflexion. Aber auch diejenigen, die dann über diese Urlaubsgeschichte erzählen, ignoriert zu werden, erkennen noch viel mehr, wie schlimm das dann für einen Menschen ist, der das erleben muss. Auf einen Stinkstiefel gehe ich zum Beispiel ganz aktiv zu, statt ihn zu ignorieren und versuche ihn auf der Bedürfnisebene zu erreichen und die Motivation herauszufinden, warum er denn ein Stinkstiefel ist. Ich kann ihm natürlich auch einen Stempel draufgeben, ist halt der Stinkstiefel im Team, aber das trägt nicht unbedingt zur Motivation bei, sondern eher zur Eskalation. Und für mich ist es wichtig, dass eben Führungskräfte erkennen, dass dieses passiv-aggressive Verhalten oder vielleicht sogar Manipulation genauso schädlich sein kann wie ein offensichtlicher Konflikt. Das heißt, wenn es schon mal eskaliert und im Konflikt ist, dann muss ich etwas haben an Methodik, damit umzugehen. Vor allem aber darf ich vorher mir klar darüber sein, wie kann ich dieses Verhalten oder die Manipulation ganz bewusst angehen. Das heißt, Bewusstsein schaffen, eine Kommunikationskultur stärken, also Offenheit, Vertrauensgespräche führen, regelmäßige Meetings etablieren, Feedbackrunden einführen, aber dann eben auch Konfliktsituationen ganz konkret ansprechen. Ich habe es in unserem kurzen Interview schon mal kurz gesagt. Für mich ist das eine ganz einfache, aber natürlich auch zu erlernende Form, diese Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Systematisch, die wir in jeder Art des Lebens anwenden können. Die kann ich im Supermarkt anwenden, wenn sich jemand vordrängelt. Die kann ich in der Partnerschaft anwenden. Die kann ich aber ganz bewusst auch im Unternehmenskontext anwenden, indem ich beginne mit der Wahrnehmung. Mir ist aufgefallen, ich habe beobachtet, dass also den Raum schaffen für etwas an Beobachtung, ohne jemanden direkt anzugreifen. Das Wort du hat in Wahrnehmung und Wirkung Wunsch einen Platz. Welche in reinen Ich-Botschaften. Ich habe beobachtet, mir ist aufgefallen. Ich gehe zur Wirkung über und erkläre mir, welche Auswirkungen es auf mich hat. Ja, das heißt, ich fühle mich dadurch. Das macht mit mir Folgendes. Das hat für mich einen Einfluss auf die Arbeitsatmosphäre wie folgt. Und dann formuliere ich das dritte W, den Wunsch, und beschreibe ganz konkret, welches Verhalten ich mir stattdessen wünsche. Nicht, dass ich erfordere, dass ich einfordere, sondern dass ich mir wünsche. Und damit muss ich mir auch als Sender klar sein, wenn ich einen Wunsch sende, ist es ein Wunsch wie an Weihnachten. Ich kann mir was wünschen, aber es heißt noch lange nicht, dass ich es bekomme. Ich schaffe bei meinem Gegenüber dadurch einen neuen Blick, eine neue Perspektive. Ich kann aber nicht erwarten davon, dass es tatsächlich zu einer Veränderung führt. Ich kann mir noch die Frage dazu stellen als Führungskraft, was brauchst du? Wie kann ich dich unterstützen, damit du diesem Wunsch auch nachkommen kannst? Und dann habe ich noch zwei weitere Gedanken dazu. Ist einmal das Thema Grenzen setzen, natürlich auch damit umzugehen, also klare Konsequenzen auch schaffen. Die können teilweise auch dazu führen, dass es mal zu einer Abmahnung kommt, wenn das ein kontinuierliches Verhalten ist. Aber auch Schulungen, Sensibilisierung schaffen. Ich habe mit einem Unternehmen zum Beispiel die Grundsätze der Zusammenarbeit wirklich formuliert, 14 Grundsätze in einem schönen Pamphlet zusammengepackt. Das ist schön aufbereitet, sieht auch ansprechend aus. Und damit ist dieses Stadtwerk, der mein Kunde ist an der Stelle, ganz klar auf die Mitarbeitenden zugegangen und hat von vornherein Grenzen auch aufgezeigt. Und ich sag mal Formen und Werte der Kommunikation. Und die externe Unterstützung ist für mich auch ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang des damit Umgehens. Es gibt Situationen, in der wir nicht mehr diejenigen sind, die das Zepter in der Hand haben, weil es einfach zu tief geht. Und da ist es auch ganz bewusst, mir klar darüber zu sein, wann muss ich mir einen Mediator zum Beispiel holen, der dort tief ausgebildet ist und eine Konfliktsituation entsprechend bearbeiten, begleiten und zu einer Lösung führen kann. Wenn ich bei mir als Führungskraft ansetze, dann geht es natürlich Training und Coaching, aber mich auch immer wieder in eine Supervision zu begeben, damit ich regelmäßig mich selbst reflektieren kann, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden, Teams oder auch Einzelpersonen damit um, Verhaltensmuster zu erkennen, zu verändern und an mir selbst zu arbeiten, damit ich als Moderator in der Führungsrolle auch gut zur Verfügung stehen kann, um insgesamt natürlich diesen Formen der Gewalt, die teilweise unsichtbar sind, auch gut begegnen zu können.
Ja, also danke mal für die ausführlichen Aspekte und Perspektiven eben zu diesem Thema. Und mir wurde jetzt eins, denke ich, wieder klar, dass du tatsächlich vielleicht auch abzielst auf so eine Art Unternehmenskultur, also eine Konfliktkultur im Unternehmen, dass das durchaus ja möglich ist, wie man denn generell damit umgeht, was ja auch schon wieder ein Stück weit auch womöglich Sicherheit gibt. Und daher die Frage jetzt, wie stark hängt Gewalt am Arbeitsplatz deiner Meinung nach von der Unternehmenskultur ab? Gibt es Elemente, die eine Kultur besonders anfällig für Konflikte machen? Was sind da deine Erfahrungen?
Also für mich ist die Unternehmenskultur letztlich sogar der prägende Punkt für den Umgang mit Konflikten. Denn in hierarchischen Strukturen oder auch in Unternehmenskulturen, in denen wenig Transparenz gelebt wird, wo ich Informationen quasi immer hinterherlaufen muss, da gedeihen natürlich Konflikte, Unklarheiten und Demotivation oft viel stärker, weil einfach die Demotivation und auch die unterschiedlichen Informationsstände ganz schnell zu Konflikten führen, obwohl sie eigentlich gar nicht gewünscht sind. Aber auch Elemente wie so eine fehlende Feedback-Kultur zum Beispiel oder auch Machtspiele, die ausgeübt werden, wo die Ellenbogenkultur ein relativ hohes Gut ist, machen eine Organisation aus meiner Sicht durchaus anfällig. Und das ist ja alles Kultur, gelebte Kultur, erlebbare Kultur, wenn ich von außen in ein Unternehmen reingehe. Für mich heißt es in meinen Trainings und Coachings, dass ich dabei immer wieder arbeite an einer offenen und vertrauensbasierten Kultur, in der eben die aktive Kommunikation und den Menschen als Menschen zu sehen, nicht nur ein Konzept ist, sondern wirklich gelebte Praxis ist. Ich bringe an der Stelle auch mal gerne das Beispiel aus einer afrikanischen Kultur, die sich begegnen, nicht wie wir hier im Grüß Gott oder Hallo, was wir gewöhnt sind, sondern wenn sich zwei Menschen begegnen, dann sagt der eine, ich sehe dich. Und der andere antwortet, wenn es so ist, ich fühle mich gesehen. Das hat für mich einen ganz anderen Wert, indem ich sehe wirklich den Menschen, die Person vor mir und nicht nur Hallo. Und da können wir ganz viel tun. Das heißt ganz konkret zum Beispiel, ich habe gerade schon mal diese Grundsätze der Zusammenarbeit angesprochen, Mitarbeiterschulungen durchzuführen, um die Kultur, und das ist nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern dem kontinuierlich gearbeitet werden darf, die Mitarbeitenden auch dort abzuholen, wo sie stehen und in ganz expliziten Schulungen zu Konflikten, zu Kommunikation, zu Feedback, sie über einen halben Tag oder Tag ins Erleben bringen zu können, um dann danach anders damit umzugehen. Oder auch zum Beispiel ein Führungsleitbild zu erstellen, was ich letztens mit einem Unternehmen tun durfte. Was sind denn überhaupt die Leitlinien? Wie wollen wir Kultur in der Führung und damit auch in der Kommunikation anders leben? Und da ist tatsächlich ein Punkt gewesen, wir sind Konfliktmoderator. Das haben sie sich selber gesteckt. Und damit braucht es natürlich auf der einen Seite Ausbildung, Supervision und ein klares Verständnis davon, was ist ein Konflikt und wo sind auch die Grenzen der Führungskräfte, das tun zu können, was in ihrer Macht steht und wo braucht es externe Unterstützung.
Also das waren jetzt auch nochmal viele Informationen. Vielleicht kannst du nochmal kurz schildern, in welchen Schritten du in deinen Coachings eine Kultur der Prävention aufbaust.
Also zuerst mal gehen wir in eine Analyse dessen, was ist denn der heutige Kulturstand? Und da spreche ich im Regelfalle mit verschiedenen Mitarbeitenden und Führungskräften auf unterschiedlichen Ebenen, mit einem kleinen Fragebogen oder aber auch, wenn das Unternehmen bereit ist, eine Mitarbeiterumfrage durchzuführen mit allen Mitarbeitenden. Und dadurch ergibt sich natürlich ein ganz wunderbares Bild einer gemeinsamen Antwort, auf der wir aufsetzen können. Gibt es schon eine gelebte Kultur zum Beispiel des offenen Feedbacks, dann müssen wir dort nicht mehr explizit eingehen. Und dann setze ich eben auf an dem Stand, an dem das Unternehmen steht und wir erarbeiten ein Konzept gemeinsam, welche Schritte notwendig sind. Braucht es wirklich ein komplettes Kulturgut in Form eines Regulariums, an dem wir uns halten können, was so die Leitplanken sind? Gibt es das vielleicht schon, dass über die Mission, die Vision, den Purpose formuliert sind, von dem ich das ableiten kann? Und dann gehen wir gleich in die Schulungen. Und so kann ich jetzt keine direkte Schritt für Schritt Vorgabe oder Abfolge geben, denn das ist immer individuell und für mich ist es auch wichtig, auf die Individualität des Unternehmens einzugehen. Es gibt noch jüngere Unternehmen, die vielleicht erst 5 Jahre im Markt sind, bei denen die Kultur anders geprägt ist als bei in einem öffentlichen Arbeitgeber zum Beispiel oder ein Unternehmen, das schon 120 Jahre Firmengeschichte hat, das lange patriarchisch zum Beispiel geführt worden ist.
Ja, verstehe ich gut. Weil du gleich am Anfang sagtest, dass es ja um eine Analyse geht, es ist aus meiner Erfahrung manchmal so, dass viele Führungskräfte sich ja scheuen, in die Konflikte reinzugehen, also sie ja da einzugreifen, eben aus Angst, der Böse zu sein. Und was würdest du solchen Führungspersonen raten, um diese Hürde zu überwinden?
Auch da geht es, glaube ich, erstmal Verständnis für uns selbst zu schaffen als Führungskräfte, dass das Eingreifen bei Konflikten schon ein Grundteil unserer Verantwortung ist als Führungskräfte. Und wenn du mich nach einem konkreten Rat fragst, dann würde ich sagen, es ist das Weg von der Angst, der Böse zu sein, hinzu einer Rolle eines helfenden, unterstützenden Moderators oder Mediators. Denn ich würde mal sagen, ohne Unterstützung eines Konflikts, der da ist, ist es ohnehin schon schlecht. Wenn ich mich als unterstützender, helfender Moderator oder Mediator einbringe, dann kann es erstmal nur besser werden. Das heißt nicht, dass wir immer alles lösen werden, aber wenn ich nur in der beobachtenden Funktion bleibe, dann ist die Chance, dass es schlimmer und schlimmer wird. Und wir sprechen ja auch hier in dem Kontext mal drum, was das Thema Kosten angeht, dass ein Mitarbeiter geht, ich muss den neu ersetzen, ich muss den neu einleben, das kostet richtig Geld. Also das ist von mir aus auch ein Teil der Verantwortung, nicht nur auf der menschlichen Ebene, sondern auch auf der des Unternehmensergebnisses. Ich würde sagen, was ich den Führungskräften gerne noch mitgeben möchte, neben der, ich setze mir die Rolle oder den Hut, ich nehme die Rolle anders an oder setze mir den Hut anders auf, das heißt, meine eigene innere Haltung geht zum Helfenden, Unterstützenden, dass ich die Konfliktparteien oder wir sagen ja auch manchmal gerne Streithähne erst noch mal selbst in die Konfliktlösung bringe. Das heißt, ich schicke sie los und lasse sie den Konflikt erst noch mal selbst lösen, zu zweit. Ansonsten gehe ich ganz schnell in die Übernahme von einer gedachten Verantwortung, etwas lösen zu müssen. Und die sagen nachher beide möglicherweise, naja, wir hatten jetzt nicht wirklich das Problem, wir wollten uns nur mal bei dir etwas entladen von unseren Dingen, die da gerade da sind. Wir könnten fast auskotzen sagen. Also was will ich damit sagen? Die Menschen erstmal selbst in die Eigenverantwortung zu bringen, damit sie lernen auch, also ihnen das Problem, den Konflikt schenken. Vielleicht schafft das auch in der Haltung nochmal etwas Freieres und dann bin ich nicht der Böse. Also ihnen die den Konflikt schenken, damit sie daran wachsen können.
Okay. Auch das sehr, sehr wichtige Inhalte, die du da ansprichst. Und da wurde mir jetzt mal eins auch bewusst, da geht es um das Thema emotionale Intelligenz. Also Führungskräfte sind ja aus meiner Erfahrung erstmal vielleicht Spezialisten in ihrem Bereich gewesen und werden jetzt ad hoc als Führungskraft eingesetzt. Und da kommt das Thema eben emotionale Intelligenz umzuführen, vielleicht ja noch gar nicht erstmal zum Tragen, wird ja erstmal, denke ich, nicht angesprochen. Und welche Rolle spielt sie bei der Deeskalation von Konflikten und wie können Führungskräfte gezielt diese emotionale Intelligenz, die du ja eben umschrieben hast, entwickeln?
Für mich ist, wie du schon sagst, die emotionale Intelligenz vielleicht sogar der Schlüssel zur Deeskalation. Und das bedeutet, dass ich mir erstmal meine eigenen Emotionen, und ich sage ganz bewusst Emotionen, also das, was wir in unserem Bauchraum eher spüren und nicht das, was in unserem Kopf als Gedanken da sind, bewusst sind und auch gleichzeitig die Emotionen meiner Mitarbeitenden bewusst oder zumindest sie wahrnehmen können und damit ein Stück weit steuern können. Also wenn ich selber gerade emotional sehr angegriffen bin aus einer, ich sag mal, privaten Situation zum Beispiel, dann werde ich sehr wahrscheinlich kein guter Mediator oder Moderator sein. Also wenn ich Bewusstheit habe über meine Emotionen, dann kann ich auch eine Konfliktlösung annehmen oder auch nicht. Dann bin ich auch wahrscheinlich leichter in der Beobachtung, in der Erkenntnis und vielleicht sogar in der Entschärfung von Konflikten. Das heißt, diese emotionale Intelligenz zu entwickeln, würde ich jetzt über zwei wesentliche Methodiken vielleicht auch den Führungskräften mit an die Hand geben. Für mich ist das eine ein ganz klassischer Satz, der heißt verstehen, aber nicht einverstanden sein müssen. Und das hat auch ein Stück weit was in der Mediation, hat das vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, das Wort Allparteilichkeit. Das heißt, ich bin allen Parteien gleich verpflichtet. Weil verstehen, aber nicht einverstanden sein müssen, heißt das, dass ich in den Raum meines Gegenübers oder der einen beiden Konfliktparteien eintrete im übertragenen Sinne und versuche zu verstehen. Das heißt, ich darf mir ganz bewusst sein darüber, was passiert bei mir, wenn ich etwas höre, eine Erzählung aus der Sachebene, aus der Emotionsebene meines Gegenübers, und mich davon ganz bewusst löse. Das heißt, meine eigenen Themen zur Seite packe, die haben jetzt gerade mal nichts verloren. Dann kann ich ins Verstehen kommen, kann meine Scheuklappen öffnen und kann dann danach aus diesem Raum heraustreten und sagen, ich verstehe dich. Ich muss aber nicht einverstanden sein damit. Ich mache das in einem ganz bewussten Beispiel vielleicht nochmal klar. Meine Partnerin ist Ukrainerin und ich würde gerne mal mit dem Herrn Putin sprechen. Ich würde gerne verstehen, aber ich muss nicht einverstanden sein damit. Das heißt, ich würde gerne verstehen, was sind die Hintergründe, was bringt ihn dazu, was verfolgt er für Ziele, wieso ist das so? Wo kommt er her? Welche Prägungen hat er? Und. Die Fragen sind wahrscheinlich ganz mannigfaltig. Das heißt, ich habe eine Chance, ihn anders zu verstehen. Ist nicht, dass ich mit Krieg einverstanden bin. Aber ich öffne meine Scheuklappen damit ein Stückchen mehr. Und ich kann gleichzeitig auch auf meine Emotionen achten. Wo stoße ich auf meine eigenen Widerstände? Das ist eine Möglichkeit, um die emotionale Intelligenz zu steigern. Das ist Übungssache. Und das zweite sind für mich die Vertrauensgespräche. Vertrauensgespräche bedeutet, dass ich mich mit meinen Mitarbeitenden sehr regelmäßig, wenn ich da als Trainer einen Wunsch äußern darf, sogar wöchentlich 15 Minuten zusammensetze, immer im 1:1 Gespräch und dort offene Fragen stelle. Das heißt, ich spreche maximal 20% meiner Mitarbeitenden, mindestens 80%, und ich höre zu. Und ich führe die Fragen auch ein Stückchen weiter und ich frage nicht nur, wie geht's dir? Geschlossene Frage, gut, okay. Und weiter geschlossene Fragen, sondern ich stelle offene Fragen auf einer Skala von 1 bis 10. Wie geht es dir heute? Und versuche auf der Antwortbasis immer wieder zu nächsten offenen Fragen zu kommen, die dazu hinführen, wir hatten schon mal Bedürfnisse gesprochen, aber hier vor allem in die Emotionen hineinzukommen. Da darf ich mich beobachten. Wann stoße ich selbst auf emotionale Blockaden, die mit mir zu tun haben? Wie kann ich mich davon distanzieren? Wie gesagt, das ist nichts, was sofort erlernbar ist. Aber wenn ich bewusster damit umgehe, habe ich eine gute Chance, meine emotionale Intelligenz zu steigern und damit auch die meiner Mitarbeitenden als Vorbildfunktion weiter zu öffnen.
Ja, wow. Also auch hier wieder einige, denke ich, wertvolle Tipps, die du da mitgibst. Und ein Aspekt möchte ich hier nochmal aufnehmen, der sehr plakativ war mit dem Beispiel Putin. Denn manchmal scheint es ja, als ob Konflikte trotz aller Bemühungen unvermeidbar eskalieren. Wo ziehst du die Grenze zwischen Prävention und Intervention und wie gehst du mit solchen Situationen um, wenn es dann tatsächlich hart auf hart kommt?
Also ich glaube, dass die Grenze zwischen Prävention und Intervention ein wenig fließend ist, denn es gibt Teams, denen ich auch schon begegnet habe, die haben eine sehr gute und entwickelte Kultur des Diskurses, um diesen auf der Sachebene zu klären. Die sind sich also zwischen Sach- und Beziehungsebene sehr klar und können auf der Sachebene sehr freudvoll auch diskutieren. Das passiert ja manchmal auch in der Politik. Es gibt gute politische Diskurse, in denen die Sachebene sehr plakativ dargelegt wird, wo Argumente ausgetauscht werden und wo vielleicht das bessere Argument sogar auch im Nachgang gewinnt und dann das weiterverfolgt wird. Es gibt aber auch Teams, wo es ganz viel Konflikte und Konfliktpotenzial auf der Beziehungsebene geht und die Sachebene ganz wenig Raum hat. Und von dem her gibt es für mich zwischen Prävention und Intervention nicht immer eine Grenze. Das heißt, ich darf als Führungskraft auch genau schauen, wo bewegen sich meine Mitarbeitenden sehr auf der Beziehungsebene und da haben sie schon eine gute Chance, auf der Sachebene zu diskutieren. Die Grenze ist für mich aber auch da, wo ich externe Unterstützung brauche. Und das ist vielleicht so die zweite Grenze von der Prävention zur Intervention. Und in der Intervention darf ich überprüfen, was kann ich selbst noch lösen und wo bin ich tatsächlich schon überfordert? Wo kann ich vielleicht auch die Allparteilichkeit nicht gewähren? Wo brauche ich externe Unterstützung? Und da ist es immer sinnvoll, sich Mediatoren schon bereit zu halten. Das heißt, im Netzwerk einen Mediator oder eine Mediatorin zu suchen, die ich dann im Falle des Falles auch schnell mit an den Start bringe. Ich ziehe aber auch noch eine Grenze, ganz klar, wenn es um arbeitsrechtliche Maßnahmen geht, wie Mobbing oder sexuelle Gewalt. Das muss ich mir als Führungskraft ganz klar bewusst sein. Da muss ich sofort handeln. Und es gibt auf jeden Fall eine Grenze, die sofort zu ziehen ist.
Das war auch wieder sehr hilfreich. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht jetzt, ja, eine der letzten Fragen vielleicht, wenn du so viel Erfahrung hast, gab es denn in deiner Karriere ein Beispiel, das dich besonders geprägt hat, sei es ein Erfolg oder eine Situation, in der du eben selber an die Grenzen gestoßen bist? Wie hat das deine Arbeit verändert? Also was war da der zentrale Punkt, dein zentrales Erlebnis?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe viele Erlebnisse, wenn ich jetzt spontan eins herausgreifen darf, fällt mir ein. Ich war mal in einem Familienunternehmen, 200.000 Mitarbeiter. Ich hatte dort ein Team von knapp 50 Mitarbeitern. Wir waren in einer Umorganisation und ich sollte da etwas verkünden. Aber ich habe mir noch ein bisschen Zeit gelassen aus verschiedenen Dingen, die für mich wichtig waren. Sind alle da? Sind alle aufnahmefähig? Etc. Und kann ich es Ihnen auch so zuführen, dass alle zuhören können? Und meine Geschäftsleitung kam einfach, ist reingegangen, hat das Team einfach mal plakativ auf die Schnelle informiert, ohne empathisch dabei zu sein, was mir dann extrem auf die Füße gefallen ist. Und da habe ich für mich gelernt, dass ich die Kommunikation aktiv vorher durchspreche mit den nächsthöheren Vorgesetzten, meine Werte und Haltung damit auch in den Vordergrund stelle. Und wenn es gar nicht anders geht, dann hole ich mir das Team trotzdem vorher schon her und informiere sie vielleicht auch nur halb, um zumindest sie auffangen zu können, wenn ich da bin. Das heißt, ich nehme mir bewusst Zeit dann auch dafür, im Anschluss für die Beteiligten zuzuhören, so nach dem Motto geteiltes Leid ist halbes Leid, um nicht da einfach nur etwas in den Raum zu werfen und damit mit schwierigen Informationen, mit denen umzugehen, ist dann hohes Konfliktpotenzial im Unternehmen auch zu provozieren.
Ja, dann danke fürs Teilen auch dieser privaten, eher schon, ne, von diesem privaten Erlebnis. Ganz lieben Dank dafür und daher noch die Frage, was sind deine nächsten Vorhaben, vielleicht die nächsten ein, zwei größeren Projekte, gibt's da was?
Ja, definitiv. Wir sind gerade dabei, ein Unternehmen weiterzuentwickeln, in dem es ganz viel darum geht, den inneren Flow-Moment auch in den Vordergrund zu stellen, also die Entwicklung von Teams und Führungskräften dazu voranzutreiben, sich selbst zu begegnen, mit Unterstützung auch von Naturelementen, Ritualen etc. Und in diesem Zusammenhang geht es natürlich darum, Führung und Selbstführung zu erkennen, vor allem das Thema Selbstführung, Motivation, Lebensmotive, aber auch das Thema Resilienz und Stress hat dort einen ganz großen Faktor, weil das in der aktuellen Zeit immer wichtiger ist. Und natürlich, deswegen sitzen wir auch unter anderem heute hier, das Thema Kommunikation und Konfliktmanagement, wo wir ganz viele praktische Übungen auch im Laufe eines Jahres gemeinsam gestalten. Eine systemische Jahresausbildung, die wir zusammengestellt haben, damit Führungskräfte, Menschen, ich will gar nicht nur Führungskräfte sagen, sich selbst nochmal ganz anders begegnen können, nicht nur Methodiken zu lernen, sondern vor allem, wir haben vorhin über emotionale Intelligenz gesprochen, sich selbst zu entwickeln. Und das ist für mich so der Wollknäuel, der immer mehr zum Faden wird, der rote Faden des Lebens. Das ist unser Projekt, das in diesem Jahr auf jeden Fall in die Umsetzung kommt. Und wir freuen uns da über jeden Teilnehmer, der auch Lust hat, an sich selbst zu arbeiten.
Ja, wow. Also dann würde ich das einfach direkt so aufnehmen und dann nochmal nach draußen geben. Wenn da Bedarf sein sollte, einfach an den Markus Wittmann direkt melden. Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Austausch, für diese vielen wertvollen Informationen, mit dem man doch schon einiges anfangen kann. Und das, ja, bringt, glaube ich, den einen oder anderen doch sehr, sehr weiter. Aus meiner Sicht, meiner Erfahrung hat es auch sehr geholfen. Ich hatte das Glück, ja auch mit dir zusammenarbeiten zu dürfen und bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich und kann es eben auch nur weiterempfehlen. Ich wünsche allen Zuhörern nochmal eine gewaltfreie Zeit, konfliktfreie Zeit. Bedanke mich nochmal ganz herzlich beim Markus. Und ja, dann beschließen wir diese, denke ich, einzigartige Sitzung, dieses Interview eben auch gemeinsam. Noch einen letzten Satz, den du mitgeben möchtest, ein Credo.
Erstmal vielen Dank natürlich für die Zeit. Bleibt in Kontakt, bleibt in Kommunikation, begegnet einander als Menschen.
Ganz herzlichen Dank, Markus Wittmann. Tschüss.
Tschüss, danke.
Damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Das nächste Mal begrüßen wir einen weiteren spannenden Gast zum Thema Gewalt am Arbeitsplatz im Podcast Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wir danken Ihnen, dass Sie dabei waren. Und wenn es Ihnen gefallen hat und wenn Sie möchten, dass wir weiterhin spannende Gäste für Sie einladen können, hinterlassen Sie eine positive Bewertung und abonnieren Sie diesen Podcast. Denn damit gelingt es uns natürlich leichter, tolle Gäste für Sie einzuladen.